Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort vom Hauptstadtkongress 2025 in Berlin. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und neben mir steht Professor Michael Becker, Kardiologe und Gründer des Ärzten-Frauenherzzentrums in Deutschland. Und zwar, dieses Frauenherzzentrum liegt in Würselen, Rhein-Maas-Klinikum heißt es. Hallo, Herr Professor Becker.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Professor Becker, Sie haben eben in einer Veranstaltung zum Thema Gendermedizin beim HSK gesprochen und haben aus Ihren Erfahrungen mit herzkranken Frauen berichtet, die oft einen langen Leidensweg hinter sich haben, weil ihre Beschwerden nicht ernst genommen wurden. Woran liegt das?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich fange nochmal von vorne an. Wir sehen Frauen, die aus ganz Deutschland zu uns kommen mit einem Leidensweg. Wir haben das wissenschaftlich mal ausgewertet von mindestens 9 Jahren, die mindestens 9 Ärztinnen und Ärzte aufgesucht haben, Hausarzt, Kardiologen, Magen-Darm-Spezialisten und so weiter. Und die dann ganz häufig in so eine psychische Schiene gesteckt worden sind. Sie sind in den Wechseljahren, sie sind prämenstruell, postmenstruell. Und das ist schwer zu sagen, woher diese Fehleinschätzung kommt. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass viele Ärztinnen und Ärzte gar nicht wissen, was für relevante geschlechtssensible Unterschiede in der Medizin vorhanden sind. Und es bezieht sich eben nicht nur auf das Herz, auf das wir jetzt spezialisiert sind, sondern sicher auf alle anderen Organe. Und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, gesellschaftlich und natürlich auch in der Wissenschaft und Lehre.
Sie sind auch Buchautor. Warum? Also Frauenherzen schlagen anders, heißt es, glaube ich. Wenn ich jetzt Hausarzt wäre, worauf muss ich bei unspezifischen Symptomen besonders achten, damit mir nicht entgeht, wenn es tatsächlich Herzprobleme bei einer Frau gibt?
Ja, ich habe tatsächlich im letzten Jahr ein Buch für betroffene Frauen und interessierte Frauen, aber natürlich auch für alle Männer und Kolleginnen und Kollegen geschrieben. Das heißt Herzenssache, warum Frauenherzen anders schlagen, und versucht eben so ein bisschen in die Breite zu bringen, was es eben für Unterschiede gibt. Und es fängt von der Größe des Herzens an, und damit meine ich jetzt nicht die emotionale Power des Frauenherzens, sondern die morphologische, die Größe des Gewichts der Frau ist einfach kleiner. Und insofern gibt es eine ganze Reihe Unterschiede in der Physiologie, in der Pathophysiologie, in der Erkrankung, und das muss eben nicht nur der Hausarzt wissen, das muss auch der Kardiologe und die Kardiologin wissen. Und das wissen einfach leider noch zu viele. Und ich glaube, der entscheidende, einfachste Punkt ist erstmal zu wissen, dass es Unterschiede gibt. Und zu wissen, dass wenn man mit seinem Wissen an eine gewisse Grenze stößt, dass man sagt, man kriegt nicht raus, was diese Frau hat, dann muss man eben sich Hilfe holen und sollte bitte sie in ein Spezialzentrum schicken für eben geschlechtssensible Medizin.
Okay, und was sind dann die konkreten diagnostischen Schritte in so einem Fall?
Also bei uns am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen durchlaufen die Frauen alle ein festes Protokoll. Das heißt, die bekommen alle ein EKG. Die bekommen alle Langzeit-EKG und Blutdruckmessung, die bekommen alle einen Herzultraschall. Und viele, viele bekommen von denen auch einen Herzkatheter mit eben speziellen Provokationstests. Und da lege ich sehr viel Wert drauf, weil viele Frauen in Deutschland eine Herzkatheteruntersuchung bekommen, da sieht man nichts und dann sind die schnell abgestempelt. Sehen Sie, da haben wir nichts gesehen, also Sie haben nichts. Ich sag mal so ein bisschen böse in Klammern, stellen Sie sich nicht so an. Und das reicht eben nicht. Gerade bei Frauen kann die Mikrozirkulation stören, also die kleinste Durchblutung des Herzens gestört sein. Und das bekommt man eben nur in Spezialuntersuchungen, im Provokationstest raus. Und das muss man eben anschließen. Das ist aufwendiger, kostet natürlich leider ein bisschen mehr Aufwand und Ressource und Geld damit. Aber es lohnt sich, weil wir ganz, ganz vielen Frauen, die aus ganz Deutschland zu uns kommen, helfen können. Und das muss der Ansporn sein.
Was sagen denn die Krankenkassen dazu, dass sie so bei Frauen, die eben mit solchen unspezifischen Beschwerden zu ihnen kommen, einen langen Leidensweg schon hinter sich haben, wenn sie da bei vielen von denen schon gleich eine Katheterisierung machen? Also ist das noch von den Bandskriterien gedeckt?
Also es ist tatsächlich so, dass die Frauen eben mit einem langen Leidensweg zu uns kommen und die bei vielen Ärztinnen und Ärzten waren und die Krankenkassen natürlich verstehen, dass da jemand ist, dem bisher nicht geholfen werden konnte. Und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, was da für Kosten entstehen, wenn wir sagen, die durchschnittliche Frau, die zu uns kommt, läuft seit 9 Jahren damit rum, war bei 10 Ärztinnen und Ärzten und hat viele verschiedene Untersuchungen hinter sich gebracht. Insofern ist das gut investiert. Und die Krankenkassen machen eher Freudensprünge, dass es dann rausgefunden wird und die Patientinnen dann meistens sehr leicht therapiert werden können und dann eben die Probleme nicht mehr haben.
Und Sie sind aber, Sie hatten es mir eben im Vorgespräch gesagt, im Knappschaftsklinikum, ein Knappschaftsklinikum, das heißt ganz normal in der Kassenmedizin verankert, auch als MVZ gleichzeitig?
MVZ, ja, das wird jetzt gerade gegründet, aber Sie haben richtig gesagt, wir sind im Knappschaftsverbund, eines von vielen Krankenhäusern in ganz Deutschland. Wir behandeln aber natürlich alle Kassen, private, gesetzlich, Knappschaftskassen und wer zu uns kommen möchte, nimmt Kontakt mit uns auf. Wir haben seit einigen Monaten, sind wir auch in den sozialen Medien unter der Punkt Frauenherzarzt aktiv, um eben breite Aufklärung zu betreiben und zu zeigen. Frauen, lasst euch da nicht zu schnell in eine Schublade stecken. Schaut euch an, dass ihr zu den Spezialistinnen und Spezialisten kommt. Und damit meine ich natürlich nicht nur uns. Es gibt einige Zentren in Deutschland, die das sehr, sehr gut können. Aber es ist eben wichtig, dass man nicht in einer Einheitsmedizin denkt, sondern dass man bei einigen Frauen ganz geschlechtssensibel und geschlechtsspezifisch auf sie achtet.
Bei Verdacht auf Herzinfarkt, da sind ja sogar Laborwerte bei Männern und Frauen unterschiedlich. Das habe ich eben in der Veranstaltung gelernt. Das heißt, die Grenzwerte, die den Verdacht erhärten, unterscheiden sich beim Troponin-Test speziell. Wie kann das eigentlich sein und was sind da die Grenzwerte, die Sie jetzt bei Frauen oder bei Männern da ansetzen würden?
Ja, das Entscheidende ist, glaube ich, es gibt geschlechtssensible Unterschiede. Und das Problem ist, dass in vielen Laboren in Deutschland ein Einheitswert genommen wird. Ich versuche das mit ein paar Zahlen zu verdeutlichen. Die Frau hat vielleicht einen Grenzwert, der bei 37 liegt. Die Einheit ist jetzt einfach egal. Ich möchte es nur verdeutlichen. Das heißt, bei 38 fängt das Herz an, Schaden zu nehmen. Der Mann hat meistens höhere Werte. Der liegt vielleicht bei 57. Und die Industrie macht eben häufig einen mittleren Wert in ihren Laborwerten daraus von 47. Und das heißt jetzt Folgendes, die Frau, die eigentlich ab 37 schon krank wäre, beginnt erst als krank wahrgenommen zu werden bei 47. Und der Mann, der eigentlich erst aber bei 57 krank wäre, wird aber schon 10 Punkte zu früh wahrgenommen, als da müssen wir besonders aufpassen. Das ist unfair. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da Aufklärung betreiben bei der Industrie, bei den Pharmafirmen, aber eben auch in den Krankenhäusern, dass wir sagen, es ist wichtig, da geschlechtsspezifische Grenzwerte zu machen. Und wir haben vor Jahren im Rhein-Maas-Klinikum in Würselen eben schon begonnen, dass wir da geschlechtsspezifische Grenzwerte definieren und nur nach diesen Werten therapieren und behandeln.
Schlägt sich das denn schon in den Leitlinien irgendwo nieder oder ist das noch nicht so weit?
Also wenn wir es jetzt mal ein bisschen breiter fassen, die Gendermedizin oder die geschlechtsspezifische Medizin ist tatsächlich so, dass wir in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie im letzten Jahr erstmalig ein sogenanntes Positionspapier gemeinsam schreiben durften. Tolle Kolleginnen und Kollegen von mir. Wir haben uns zusammengesetzt und für verschiedene Bereiche in der Kardiologie geht es jetzt um die Früherkennung, geht es um Sport, geht es um die Klappen, um den Herzmuskel und so weiter, mal zusammenzutragen, was ist eigentlich der aktuelle Stand. Und es ist eine tolle Geschichte, dass die deutsche Gesellschaft das uns eben zugestanden hat, zu sagen, ja, da gibt es Unterschiede und daran müssen wir jetzt uns entlanghangeln und müssen daran arbeiten, eben das auch in Leitlinien zu implementieren, weil es viele, viele Studien gibt, die eben zeigen, dass Frauen vom Herzen her, aber sicherlich auch in anderen Organen einfach immer noch schlechter behandelt werden und deswegen größeren Schaden nehmen und auch häufiger sterben.
Mhm. Was wäre da zu tun, noch mehr, damit sich das tatsächlich schon niederschlägt, dass die Kollegen vielleicht dann auch die Red Flags, die bei Frauen eben woanders zu schwenken wären als bei Männern, dass die das auch wahrnehmen?
Ja, wir brauchen natürlich erstmal Studien, die genau das abbilden. Es gibt viele, viele Studien in der Kardiologie, aber auch in anderen Fachbereichen, die eben in einer Großzahl von Männern untersucht worden sind. So, man sagt vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren ist eine medizinische Studie anhand von 80% Männerpopulation untersucht worden, sodass wir heute eigentlich gar nicht genau wissen, gelten diese Ergebnisse denn auch für die Frau? Uns zeigt die Erfahrung, dass die Frauen da keinen Schaden nehmen. Aber so richtig, ob wir besser die halbe Dosierung oder doppelte Dosierung des da untersuchten Medikaments benötigen, wissen wir gar nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt, dass die neuen Studien eben möglichst 50% Männer, Frauen einschließen. Das passiert auch seit ein paar Jahren. Und wir brauchen natürlich viel Lehre. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die müssen früh lernen, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Wir brauchen Fortbildung, wir brauchen Weiterbildung, wir brauchen Mund-zu-Mund-Propaganda. Hier durch die Veranstaltung gerade haben wir, glaube ich, gute Akzente gesetzt. Wir versuchen das in unserer Arbeit eben in Würselen. Ich versuche das mit dem Buch, mit dem Podcast, mit den sozialen Medien. Und genau das hier, dass wir heute hier darüber sprechen, ist wichtig. Denken Sie bitte alle daran, dass das kardiovaskuläre Risiko für Frauen nicht niedrig ist. Die Frau arbeitet genauso hart wie der Mann. Die Frau ist genauso ungesund wie der Mann und raucht. Insofern ist die Chance, dass die Frau einen Herzinfarkt kriegt, eben auch hoch. Und deswegen müssen wir uns um die Frauen gut kümmern.
Wir hatten vorher über die Diagnostik gesprochen. Bei der Therapie sind die Unterschiede dann genauso eventuell. Das weiß man halt noch nicht so genau, hatten Sie jetzt eben gesagt. Kann man das so zusammenfassen?
Absolut, das ist richtig. Wir wissen von einigen Medikamenten, dass es besser ist, niedrige Dosierungen bei Frauen einzunehmen. Wir wissen das bei den sogenannten ACE-Hämmern, wir wissen das bei den Beta-Blockern. Das machen viele Ärztinnen und Ärzte rein instinktiv, aber viele wissen das gar nicht, dass es tatsächlich so ist. Aber es gibt viele Medikamente, viele Studien, die es eben nicht untersucht haben und wo es nicht bekannt ist und wo wir einfach versuchen müssen, das Beste daraus zu machen. Und das Problem ist eben, dass viele Frauen mit Nebenwirkungen kommen und es dann eine Behandlungsfrustration bei der Frau eben, aber auch bei den Ärztinnen und Ärzten gibt und manchmal dann die Therapie abgebrochen wird und den Frauen dann eine wichtige Heilungschance verwehrt bleibt.
Sie hatten eben gesagt, es ist auch so, dass Frauen mehr sterben bei Herzinfarkt. Gibt es da Zahlen?
Da gibt es Zahlen. Also wir wissen tatsächlich, dass Frauen, je nachdem wie früh sie ins Krankenhaus kommen, deutlich schlechter behandelt werden. Der typische Infarkt tritt in den frühen Morgenstunden auf. Und was macht der Mann, der Beschwerden hat? Der macht Rambazamba, der weckt seine Frau, der weckt die ganze Nachbarschaft und kommt dann rechtzeitig ins Krankenhaus. Das ist gut. Und die Frau ist sehr rücksichtsvoll. Die zieht sich leise ins Bad zurück, die zieht sich leise ins Wohnzimmer zurück und denkt sich bloß kein Wecken, das wird schon gleich wieder weggehen. Und das ist natürlich ein Drama, weil Zeit bedeutet Herzmuskel. Wenn wir zu lange warten, geht Herzmuskel kaputt. Und deswegen muss man den Frauen natürlich sagen, ihr dürft nicht nur, ihr müsst euch melden, ihr müsst euch mitteilen. Und die Zurückhaltung, die eben viele Frauen anerzogen bekommen haben, ist in vielen Bereichen lebenswert, aber in den medizinischen Aspekten ganz gefährlich und deswegen müssen sie eben früh ins Krankenhaus gehen.
Also das ist aber auch eine Frage der Aufklärung, die dann Hausärztinnen und Hausärzte oder Kardiologinnen und Kardiologen dann eben auch in Richtung Frauen dann sehr deutlich machen müssen, oder?
Ja, ich würde sogar die gesamte Gesellschaft hier in Verpflichtung nehmen. Es geht ja nicht nur um den Herzinfarkt, es geht auch um den Schlaganfall. Und wir müssen eben erzählen, was passiert, wenn man sich nicht rechtzeitig meldet. Wir müssen aber auch nach diesen Erkrankungen gucken, dass die Frauen in Anschlussheilbehandlung kommen. Und wir wissen eben, dass Frauen deutlich seltener die Anschlussheilbehandlung annehmen, weil sie eben denken, ich werde in der Familie gebraucht, ich werde im Haushalt gebraucht. Und das denken sie nicht nur, das ist ja leider auch so, dass viele Männer sich da zurückziehen. Und ich stelle das immer wieder fest, dass wenn wir, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, mit Frau Müller sprechen und sagen, sie müssen in die Anschlussheilbehandlung, da sitzt Herr Müller daneben und sagt als moderner Mann, natürlich darfst du in die Anschlussheilbehandlung gehen. Dürfen ist das falsche Wort. Natürlich unterstütze ich dich dabei. Aber die Frau sieht natürlich in dem gesamten Gesichtsausdruck, dass der Mann sagt, um Gottes Willen, wie soll ich die 3 Wochen denn schaffen? Das heißt also, wir brauchen die Gesellschaft, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Krankenkasse, die da dieser Familie Müller Unterstützung gibt für die Familie, für den Haushalt, damit die Frau eben mit einem guten Gefühl und um sich sorgend in die Anschlussheilbehandlung gehen kann.
Da tun Sie aber dem männlichen Geschlecht ein bisschen Unrecht, oder?
Natürlich. Also ich glaube, die männlichen Zuhörer wissen, was ich meine, dass wir natürlich als moderner Mann hinterher sind, den Frauen möglichst viel Arbeit abzunehmen. Aber der Großteil, und das zeigen ja viele Studien und Statistiken, der Großteil der Arbeit liegt klassischerweise immer noch bei der Frau. Und deswegen ist die Frau ja häufig doppelt und dreifach belastet. Die steht voll im Berufsleben und hat den Haushalt und kümmert sich um Essen. Und das heißt, da müssen wir gemeinsam als Gesellschaft und als Paare daran arbeiten.
Herr Professor Becker, Sie haben heute erzählt, dass am Anfang, als Sie das Frauenherzzentrum gegründet haben, Ihnen durchaus auch Widerstände entgegengekommen sind. Ändert sich das langsam?
Ja, also als wir vor 7 Jahren, wie gesagt, ja das erste Zentrum in Deutschland gegründet haben, da war das sicherlich neu, aber das Entsetzen war gleich groß. Also wir haben uns von vielen Kardiologinnen und Kardiologen anhören müssen, also interessanterweise mehr von den männlichen Kollegen, dass Frauen doch jeder kann und dass, wo sollen denn da schon Unterschiede sein? Und man sieht tatsächlich, dass sich immer mehr Frauenherzzentren gründen. Das finde ich schon toll. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das häufig eher ein Werbegag ist, der auf der Internetseite propagiert wird, aber wenig mit Leben gefüllt ist. Also da werden wenig Spezialtests gemacht, da wird wenig wirklich auf die Frau geachtet. Wir haben eine spezielle Psychokardiologin zum Beispiel, die eben die leidgeprüften Frauen da ganz besonders auffängt. Wir brauchen gynäkologische Unterstützung und das ist eben wichtig, dass da ein gesamtes Paket geschnürt wird. Und ja, auf Ihre Frage, es hat sich geändert, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Und wenn die ideale Welt, die wäre doch eigentlich die, dass jeder Kardiologe wirklich beides kann, oder? Oder jede Kardiologin, dass beide Geschlechter adäquat in einer Praxis behandelt werden. Ist es nicht so?
Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal, in 95% der Fälle ist es ja auch so, dass der Kardiologe, die Kardiologin wirklich alle Menschen gut behandeln kann. Aber es gibt eben spezielle Erkrankungen, die vor allem Frauen betreffen, auch Männer, aber vor allem Frauen. Und Frauen haben leider in der Gesellschaft immer noch diesen hysterischen Touch. Also sie werden viel zu schnell als hysterisch, als du bist in den Wechseljahren heruntergestuft. Ich kann das gar nicht erklären. Also das ist wirklich schlimm, was wir in unserem Alltag bei all den Frauen sehen, die dann eben von Augenrollen berichten. Was will die denn schon wieder bei mir in der Praxis, bei mir in der Notaufnahme? Und das ist unfair. Und für diese speziellen Frauen bedarf es tatsächlich einen speziellen Blick. Und es wäre wünschenswert, dass die Kardiologinnen und Kardiologen, aber eigentlich auch alle anderen Fachrichtungen eben wissen, es gibt Unterschiede. Und es kann jetzt hier ein Fall vorliegen, wo eben diese Weiblichkeit besonders im Fokus stehen muss. Und deswegen, ja, ist in der glücklichen Welt, weiß das jeder und kann das jeder. Und da brauchen wir eben auch Unterstützung. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind ja häufig schon froh, wenn wir wissen, was der Mensch nach einem Herzinfarkt bekommen muss. Und wenn wir jetzt noch wissen müssen, worauf müssen wir beim Mann achten, worauf müssen wir bei der Frau achten. Und wenn wir jetzt über Transgender nachdenken, wird es natürlich noch mal komplizierter. Da brauchen wir Unterstützung durch Apps oder durch andere Hilfsmittel. Also das ist noch ein bisschen Weg, aber ich glaube, der Start ist ganz gut gemacht.
Wann wird Gendermedizin oder geschlechterspezifische Medizin Teil in jeder Weiterbildung sein?
Ja, das gibt's ja in vielen Bundesregierungen schon als Ziel verankert. Bisher ist das noch nicht wirklich in den Alltag angekommen. Es gibt immer noch Universitäten, die das eben nicht lehren. Ich komme jetzt aus Aachen. Aachen ist meine Alma Mater und wir haben das Glück, dass wir seit Jahren da einen gendermedizinischen Studiengang haben. Das macht große Freude, dazu zu lehren. Aber es ist natürlich noch zu wenig. Es nimmt zu wenig Platz im Studium ein und man muss sich wünschen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern auch im pflegerischen Bereich sehr viel selbstverständlicher an die Hand genommen werden in Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede, um eben das, wie sagt man so schön, von der Muttermilch aufzusaugen und es dann eben in ihrem Berufsleben von Anfang an gut einzubauen.
Okay, ja, Professor Becker, haben Sie vielen Dank für die Darstellung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Kardiologie. Vielleicht können wir da mit unserem Gespräch zur Verbreitung dieser medizinischen Erkenntnisse tatsächlich ein bisschen beitragen. Alles Gute für Sie.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch Ihnen.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.